Am Mikrofon begrüßt Sie Anjuta Engert. Ganz herzlich darf ich Sie einladen, dabei zu sein, heute in der Lebenshilfe bis 10:55. Wer bin ich? Was will ich? Das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, mit der Referentin und dem Gesprächsgast Dr. Ursula Königs-Greven aus Krefeld. Ja, wer bin ich? Wovon ist meine Persönlichkeit eigentlich geprägt? In welchen Abhängigkeiten lebe ich? 11 deutsche Hirnforscher haben im Oktober 2004 ein Manifest herausgegeben, in dem sie vorhersagen, dass die Ergebnisse der Hirnforschung, wenn sie denn einer breiten Bevölkerung bewusst werden, unser Menschenbild verändern. Tja, stimmt das tatsächlich so? Zumindest glaubt der Christ, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Aller Hirnforschung zum Trotz weiß er, dass er um seiner selbst willen von Gott gewollt und geliebt ist. Und das als einzige Kreatur auf Erden. Was ihm auch immer widerfährt, der Mensch hat einen Wert an sich. Er ist Person. Durch seinen Willen und seine Intelligenz ist er in der Lage, in eine Beziehung zu anderen Menschen zu treten und sogar Gott, seinen Schöpfer, kennen und lieben zu lernen. Und dennoch, wenn ich von Aussagen zum allgemeinen Menschsein auf mein Eigensein blicke, bin ich mir oft rätselhaft und unbekannt. Wer ist das eigentlich, der mir in meinem Spiegelbild entgegenschaut? Ich habe mich nicht von Anfang an, sondern ich bin erst auf dem Weg zu mir. Denn ich habe mich nicht mir selbst gegeben, sondern Gott hat mich erschaffen, mir das Leben geschenkt und mir eine einmalige Persönlichkeit eingeprägt. Zu meinem Eigensein zu kommen und mich so zu entfalten und anzunehmen, wie Gott mich gedacht hat, das mag eine Lebensaufgabe sein, und an dieser Lebensaufgabe heute zumindest in der Lebenshilfe teilzunehmen, dazu darf ich Sie noch einmal einladen, die Sie alle Radio Horeb eingeschaltet haben. Seien Sie gegrüßt, Sie selber, Frau Dr. Ursula Königs-Greven. Sie können schon auf ein reifes Alter zurückblicken, wobei natürlich das Alter nicht unbedingt etwas über die Reife eines Menschen aussagen muss. Das ist ja heute vielleicht weitgehend gar nicht mehr so der Fall, wo auch das Alter an sich gar keine Wertigkeit mehr hat. Aber bei Ihnen ist es der Fall. Sie haben schon vieles auch in jungen Jahren durchlebt, mit 3 kleinen Kindern eine Scheidung erlebt, haben sich dann auch sehr eingesetzt in Schloss Krahim, einer Begegnungsstätte für Ehepaare, für Familien, für Alleinstehende, für Geschiedene. Sie sind eigentlich promovierte Biologin und haben dann aber in sehr verschiedenen, in der Erwachsenenbildung, in verschiedensten Bereichen Vorträge gehalten und haben sich immer für andere Menschen auch eingesetzt. Und ich denke, ein Problem, das wir heute haben, ist mit Sicherheit eine Verunsicherung vieler Menschen, eine gewisse Unwissenheit, auch Uneindeutigkeit. Vieles scheint gleichermaßen gleichgültig zu sein. Also nichts hat mehr einen eindeutigen Wert. Und dazu wollten Sie auch mit einem Zitat aus der geheimen Offenbarung des Johannes beginnen, wo Gott die Gemeinde von Laodicea tadelt, das mit sehr scharfen Worten tut. Deshalb wollte ich das an dieser Stelle ein bisschen einführen. Denn diese Unentschiedenheit, Uneindeutigkeit ist mit der Bibel ja nicht zu vereinen, insofern immer wieder auch gemahnt wird, eure Rede sei ja, ja und nein, nein und eben nicht, wie ich jetzt einmal sage, wischiwaschi. Frau Dr. Ursula Königs-Greven, ich darf Sie herzlich begrüßen. Einen schönen guten Morgen.
Ja, ich grüße Sie auch herzlich, Frau Engert.
Das Zitat, was ich eben nannte, was Sie, mit dem Sie auch gleich beginnen wollen aus der Offenbarung, das sind scharfe Worte, das hat Sie schon begleitet in Ihrem Leben. Das ist sicherlich auch etwas anstößig.
Ja. Dieses Wort, ich will es gleich mal anführen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ist ja ein sehr hartes Wort, nämlich, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Oh, dass du warm oder kalt wärest. So aber, weil du lau bist und weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Dieser Offenbarungstext hat mich eben immer berührt. Er hat mich tief angesprochen, aber auch verunsichert und fragend gemacht. Auch fragend, wie bin ich selber? Und immer wieder denke ich, ob dies ein Wort auch für unsere Zeit ist. Kann er es zu mir sprechen müssen, zu uns, zu unserer Gemeinde? Würde er uns heute ein solches Schreiben senden und von den Kanzeln verkünden lassen? Und würden die Priester dieses Wort weitergeben und verkünden wollen? Was machen unsere Werke, unsere Gedanken, unsere Empfindungen? Sind wir noch heute klar, ja oder nein? Oder fehlt uns etwas, das heißt gewogen und für leicht zu leicht gefunden? Sind wir wie Halme im Wind von jedem Hauch umgeweht? Haben wir keinen echten Standpunkt in uns zu klaren Entscheidungen, zu Treue und Entschiedenheit? Fehlt es in uns zur Persönlichkeit, die Entscheidungen treffen kann und feststeht? Und da frage ich mich, was ist denn eigentlich eine Persönlichkeit? Ja, was ist eine Persönlichkeit? Wenn wir die Frage so stellen, denken wir vielleicht an eine sogenannte starke Persönlichkeit. Ein Mann und eine Frau von Charakter, von gefestigter Sinnes- oder Wesensart. Versuchen wir uns sie vorzustellen. Ihre Eigenschaften oder Charakterzüge wären Selbstständigkeit, ein gereiftes Urteil haben, sicher im Auftreten, standfest, aber dabei natürlich, bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ihr Denken ist eindeutig, lauter und klar, offen, aufgeschlossen. Und dieser Mensch kann gleichzeitig loslassen und delegieren, Vertrauen und auch Vertrauen schenken, lebensbejahend, gemütvoll, warmherzig und weltoffen sein. Das klingt sicher alles nach einem sehr hohen Anspruch. Zu idealisiert? Dietrich Bonhoeffer macht sich in seinem Gefängnis Gedanken darüber und schrieb sie auch nieder, er, der dann von den Nazis ja hingerichtet wurde. Gedanken, als er im Gefängnis war. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagten mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei, freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, Gott. Wer bin ich, fragt Dietrich Bonhoeffer, fragen wir. Es sind so viele Widersprüche in uns, in unseren Gedanken und Gefühlen, wie wir uns sehen und wie die anderen uns erleben und deuten, sich Gedanken machen über uns und Bonhoeffer erlebt in sich eine tiefe Unsicherheit, Verzagtheit, Einsamkeitsgefühle. Er kennt ein Hin- und Herschwanken in den Gefühlen, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sein, aber auch verschlossen und unzugänglich, misstrauisch sich selbst gegenüber, trauernd und depressiv, mit Ängsten und Zweifeln behaftet. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, wer ich auch bin. Du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Aber das Ende seiner Betrachtungen ist die Erkenntnis, dass diese Fragen nur in Gott eine Antwort finden. Was aber gilt nun vor Gott? Die Bibel nennt uns erstmal ein großes Ziel, das Gott uns gibt, eine vielleicht lebenslange Aufgabe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit deinem Denken und all deiner Kraft. Dies sagt Gott von alters her zu den Israeliten im 5. Buch Mose 6,4. Dies erneuert und erweitert Jesus gleichzeitig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Gott traut uns ja zu, dass wir dies leben können, dass jedes Kind das leben kann. Denn jedes Kind kann schon lieben. Sonst würde er uns ja diesen Auftrag nicht geben. Es kommt also ganz tief auf die Liebe an und das Vertrauen, das wir zu Gott haben. Es ist der Glaube an Gott Vater, der in der Bibel spricht und der uns von Jesus noch einmal nahegebracht wurde: Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus, der sich als den guten Hirten bezeichnet, der für seine Schafe sorgt und der uns mit Pfingsten den Heiligen Geist gesandt hat. Er ist Helfer und Tröster. Mit ihm sollen wir Jesus lieben, ihm nachfolgen und von ihm verwandeln lassen in sein Bild. Das heißt, das Gute lieben und tun, sanftmütig sein, barmherzig und mitfühlend, hilfreich, mit anderen teilen, ein Ohr für den anderen haben, Gott anbeten, segnen sollen und nicht fluchen, Verantwortung übernehmen, zuverlässig sein, unsere Talente nicht vergraben und bei anderen fördern. Andere sollen wir nicht abwerten und unterdrücken. Triebe beherrschend lernen, Verzichte einüben. Zu allem dies müssen wir uns entscheiden, den Willen einsetzen. Und das will eingeübt werden. Denken wir nur an das junge Elternpaar, das vor seinem kleinen Neugeborenen an der Wiege steht. Dann kann man schon Angst bekommen vor der Größe der Aufgabe, die mit dem kleinen Wesen auf ein Elternpaar zukommt. Dieses Bündelchen schreit uns seine Bedürfnisse zu und kann noch nicht einmal reden und sich uns verständlich machen, was es denn nun will. Aber es will auf jeden Fall schon etwas, wenn es auch nur dunkel empfindet. Hunger, ich will etwas trinken. Ich bin zu nass. Ich will nicht allein gelassen werden. Und man lernt diese wortlose Sprache auch verstehen. Meist weiß die Mutter, was gemeint ist. Und da ist schon ein fester Wille vorhanden. Und dieser Wille muss geformt werden. Wie geschieht das nun? Dies sollten wir durch unsere Eltern durchgeschehen in vielen kleinen Schritten. Und welches ist das Ziel? Die Persönlichkeit des Kindes soll entwickelt werden, so wie Gott sie geplant und angelegt hat. Immer mehr soll das Kind lernen, Entscheidungen treffen zu können, ja oder nein sagen zu können und den Willen in der rechten Weise einsetzen können. Und das will geübt werden. Wie kommt es dazu, wenn die Antwort des Kindes oder des Menschen überhaupt immer wieder heißt, ist mir egal. Auch das ist mir gleichgültig. Egal hat eben etwas mit Gleichgültigkeit zu tun, mit mangelnden Motiven, manchmal mit Lebensunlust oder auch mit Willensschwachheit zu tun. Und dabei ist der Wille eines Menschen so wichtig. Steht er doch im Kleinen wie im Großen, dauernd vor Entscheidungen. Tue ich jetzt das oder das? Und wenn mir nicht alles vorgegeben ist, muss ich mich entscheiden. Ich muss mich auch entscheiden, Verkehrsregeln einzuhalten oder eben sonst mit Folgen rechnen. Der Wille ist also sehr wichtig für unser Leben. Und wenn Leben gelingen will, das Zentrum unseres Willens liegt im Großhirn. Es ist uns also jederzeit zugänglich und bewusst. Wir müssen entscheiden. Durch unbewusste Vorgänge wird unser Wille auch beeinflusst, wie ja zum Beispiel die Werbung weiß. Unsere Sinne können angeregt werden, wenn der Ware ein schöner Duft beigegeben wird, wenn uns eine Farbe besonders zusagt. Unser Wille muss etwas Erstrebenswertes als Motiv haben, wenn der Mensch und auch das Kind ihn einsetzen will. Wenn dem Menschen nichts mehr erstrebenswert erscheint, keine Motivation da ist, dann kann der ganze Wille sterben, die Lebensfreude dahingehen. Was das Benzin für das Auto ist, um es in Bewegung zu setzen, ist die Liebe für den Willen. Die Liebe lockt heraus, ermutigt, treibt an, um auch wiederum geliebt zu werden und Liebe zu erhalten. Sie spornt den Willen an, aus Liebe zu Vater und Mutter kann etwas gewagt werden. Der Motor, der Wille, kommt in Fahrt. Und wenn es gelungen ist, kann eine mächtige Freude entstehen. Das ist die wahre Lebensfreude. Und wie sehr braucht das Kind die Ermutigung, die fühlbare Liebe, die Nähe, den Trost der Mutter, wenn einmal etwas schief geht. Wie wichtig ist das Dasein der Mutter für die Kinder, nicht nur in den ersten 3 Jahren, sondern länger. Eine erlebbare Liebe. Wenn sie nicht da ist, was dann? Was bewegt Menschen, die die Berge ersteigen, bereit sind, große Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und sie alle zu bestehen? Ist es nur das Gefühl, etwas geleistet zu haben? Oder liegt da vielleicht noch ein anderes Geheimnis hinter? Ist es allein die Schönheit des gewonnenen Ausblicks, der weitere Gipfel vor ihnen, die Sonne und die Bläue des Himmels? Oder ist es noch etwas anderes? Nun kann man sich oben hinsetzen, unter dem Gipfelkreuz, kann die Brote und den Kaffee endlich mal essen und trinken, kann sich ausruhen mit einem großen Glücksgefühl. Woher kommt dieses Glücksgefühl? Weil man sich eine ganze Zeit angestrengt und vieles versagt hat. Und jetzt, nun kann man alles besonders genießen. Gipfelerlebnis. Das Geheimnis lautet, kann ich eine weite Strecke zwischen dem Wunsch und seiner Erfüllung aushalten? Oder meine ich, mein Wunsch müsse augenblicklich erfüllt werden? Ein Kind braucht noch eine schnelle Wunscherfüllung, aber dann muss es lernen, mal warten zu können, um den Willen zu stärken. Deshalb ist das Fläschchen mit dem süßen Tee in der Hand des Kindes ein wenig schon in der Funktion, Willensbrecher zu sein beim kleinen Kind. Ein kleines Durstgefühl und nur der Wunsch nach Süßen, gleich wird das Fläschchen in den Mund geschoben. Wir sollten darüber nachdenken. An dieser Stelle denke ich an Berichte von meiner verstorbenen Freundin, die Kamelforscherin in der Sahara in der Wüste war. Sie schreibt in ihrem Buch, ein starker Wind kommt auf. Um 8 Uhr steht die Sonne schon hoch am Himmel. Der Schatten schmilzt, der Durst nimmt ständig zu. Alle 5 Minuten könnte ich zur Flasche greifen. Ich zwinge mich zur Beherrschung und trinke in der Stunde nur einmal. Mit welchem Genuss und welcher Andacht ich dann die mir zugebilligten 8 Schluck Tee trinke, kann ein in den gemäßigten Zonen lebender Mensch sich nicht vorstellen. Ich lebe nur noch von einer Stunde zur anderen. Und sie bewundert die Nomaden, die in dem Monat Ramadan tagsüber, trotz der unbegreiflichen Hitze, nichts trinken und essen. Warum pilgern Menschen weite Wege zu den Wallfahrtsstätten? Möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Man will sich etwas auferlegen. Verzichten auf die Bequemlichkeit, um anderes zu erlangen. Nähe zu Gott. Nachdenken über den Weg des eigenen Lebens. Dem Weg Jesu zu unserem Besten, seiner Erlösungstat. Müde werden die Beine. Die Sonne ist heiß. Und doch spürt man, es tut gut. Das Geheimnis ist, ich erlebe mal wieder ein Gefühl der Freiheit. Steige aus den Zwängen des Alltags und werde frei. Wie viele Menschen leben oder aber erleben dies nicht? Sie fühlen sich willensschwach. Und die Lebensfreude ist eine ganz kleine Flamme. Dies kann ausgelöst werden durch Verletzungen, die das Selbstwertgefühl des Menschen betroffen haben, vielleicht sogar zerstört haben. So begegnete mir vor kurzem eine Frau, die sehr bedrückt aussah, nicht frei um sie schaute, sondern den Blick nach unten hielt. Sie war durch eine Vergewaltigung ihrer Mutter ins Leben gerufen worden. Ihr wurde immer wieder von der Mutter vorgeworfen, du hast mein Leben zerstört. Sie wurde nie als Tochter anerkannt und wurde auch heute nur als Schwester vorgestellt. Ihr Leben war von den verschiedensten Problemen durchsetzt. Süchten, Misserfolgen. Ihr Selbstwertgefühl war nicht vorhanden. Jesus schenkte ihr aber dann seine ganze Liebe und Annahme, nahm sie als Tochter in die Arme und sagte ihr, dass er sie wollte, auch wenn es eine Vergewaltigung ihrer Mutter war. Das konnte sie nun annehmen und sich verändern lassen. Vielleicht konnte sich aber der Wille auch nicht voll entfalten, wenn er durch die Erziehung gebrochen wurde, wie es früher auch in christlichen Kreisen nicht selten war. Das Kind lernte es dann nicht, den Willen zu lenken und einzuüben. Es folgt nur einer anderen Autorität. Wie oft höre ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin und was ich eigentlich selbst will. Ich konnte das noch nie erkennen. Um sich einzuüben, sind zum Beispiel auch Grenzen notwendig, an denen schon das Kind sich einüben kann. Ohne Grenzen sein bedeutet Ungeborgenheit. Niemand interessiert sich überhaupt für mich. So der Rückschluss einer Freundin meiner Tochter. Eine kurze Szene, wie man sie vielleicht beobachten kann. Der kleine, zweijährige Georg will auf ein Mäuerchen klettern. Ist es zu hoch? Kann er es schon leisten, hinauf zu klettern? Die Mutter ruft, lass das. Aber er hört nicht. Sie ruft wieder, lass das. Aber er ist schon oben. Fällt aber auf der anderen Seite wieder herunter. Großes Wehgeschrei. Gott sei Dank hat er sich nicht ernstlich verletzt bis auf ein blutendes Knie. In dieser Begebenheit sind mehrere Möglichkeiten. Die Mutter will ihn ruhig diese Erfahrung machen lassen. Dann aber sollte sie nicht rufen, wenn sie meint, dass er das kann. Er hört ja doch nicht. Oder aber sie erkennt eine ernstliche Gefahr, dann muss sie so rufen, dass er auch gehorcht. Und dieser Gehorsam kann unter Umständen dann lebensrettend sein. Bei vielen Müttern aber ist es nicht die Konsequenz, die zu spüren ist, die auch der Gehorsam braucht. Konsequent zu sein ist anstrengend. Zum Schluss wäre es sicher gut, mit dem getrösteten kleinen Kerl an der Hand noch einmal auf das Mäuerchen zu steigen, damit er ein Erfolgserlebnis hat und lernt, Gefahren einzuschätzen. Der Wille kann sich aber auch nicht voll entwickeln in Freiheit, wenn Minderwertigkeitsgefühle den Menschen beherrschen und er immer wieder nur fragt, was sagen die anderen? Er macht dann seine Entscheidungen immer von der Meinung der Leute abhängig. Der Mensch kann dann nicht zu seiner vollen Freiheit und Persönlichkeit kommen und wird unsicher, Ja oder Nein zu sagen. Es ist mir egal, es ist mir gleichgültig. Ich mache es wie die anderen. Ich nehme ein Beispiel aus dem Buch von Herbert Fensterheim und Jan Beer. Sag nicht Ja, wenn du Nein sagen willst. Das ist erschienen im Mosaik Verlag bei Goldmann. Es hat den Untertitel, wie man seine Persönlichkeit wahrt und durchsetzt. Jan Beer schreibt in ihrem Vorwort, etwas gekürzt bringe ich das, als ich im vorgerückten Alter von 40 Jahren heiratete, sagten alle zu mir, was du für ein Glück hast. Sie hatten recht. Ich bekam einen Mann, der intelligent, aufrichtig und rücksichtsvoll ist. Mein Mann, Dr. Fensterheim, ist klinisch tätiger Psychologe, hat sich auf Verhaltenspsychologie spezialisiert. Sie schreiben zusammen von ihren Erfahrungen. Frau Bär schreibt, 18 Jahre war ich in der gleichen Stellung, aber jeden Tag darauf gefasst, dass mir gekündigt würde. Noch mehr? Ich träumte noch nicht einmal von einem anderen Arbeitsplatz. Wo kriegst du denn schon eine neue Stellung, sagte ich mir. Wer würde dich denn wollen? Und was wärst du noch ohne deine Arbeit? Nichts, gab ich mir selbst zur Antwort. In meinem Privatleben war ich genauso schüchtern. Es gefiel mir, dass alle meine Freunde zu mir kamen, wenn es ihnen dreckig ging. Ich kam dann mit meiner Hühnersuppe, um sie zu trösten. War ich aber selber krank, dann ließ sich keiner blicken. Aber das zu erwarten, wäre mir auch nie eingefallen. Und wenn jemand mich um etwas bat, konnte ich es ihm nicht abschlagen. Immerfort musste ich in letzter Minute zu Notlügen greifen, weil ich meine Zusagen nicht einhalten konnte. 2 Jahre nach ihrer Heirat brach sie in Tränen aus. Ihr Mann erkundigte sich nach ihrem Kummer. Wir haben eine neue Leitung im Betrieb. Mich werden Sie als Erste an die Luft setzen. Meine Freunde stellen immerzu Anforderungen an mich. Meine Familie kritisiert an mir herum. Und manchmal kritisierst du mich auch. Ihr Mann antwortet. Erst wirkst du so selbstbewusst, aber in Wirklichkeit bist du völlig verunsichert. Du hast eine ganze Menge von Zielen durcheinander gebracht. Du hast das Ziel, dass die Leute dich mögen, mit dem Ziel, dass sie dich respektieren, verwechselt. Du hast dabei einfach vergessen, dass so etwas nur schrittweise geht. Du setzt dich entweder mit allen Kräften ein oder du wirfst alles hin. Reden wir doch einmal über deine Ziele. Was hast du mit deinem Leben vor? Können wir uns in einer solchen Situation vielleicht auch wiederfinden? Geht es uns manchmal ähnlich? Frau Bär dachte nach und sagte, ich möchte eigentlich meinen Job wechseln. Das möchte ich eigentlich schon lange. Ich möchte mehr Frieden haben. Ich habe es satt, dass alle an mir herummäkeln. Ihr Mann rät ihr, doch ruhig mal eine andere Stelle zu suchen. Und sagte er, dieses Bedürfnis, dass die Leute dich mögen, frisst dich so auf, dass du dafür deine eigene Selbstachtung opferst. Wenn man dich kritisiert, müsstest du diese Kritik bewältigen können, ohne den Respekt vor dir selbst zu verlieren. Jetzt aber, wenn Freunde und Angehörige an dir etwas aussetzen, bist du nur verletzt und frisst es in dich hinein. Das heißt aber, dass du schweigend zustimmst und dann hast du dich selbst. Ein einfacher Satz wie, ich finde das nicht richtig, was ihr sagt, verändert alles. Und vielleicht lernst du schließlich, sie ebenfalls zu kritisieren und dann hören sie schon damals mit auf. Plötzlich wurde mir klar, dass ich vielleicht zu kleinmütig war, aber es nicht bleiben brauchte, schreibt Frau Bär und fährt fort. Ich habe gelernt, unzumutbare Bitten abzulehnen. Ich kann jetzt frei sagen, tut mir leid, aber ich kann es nicht. Sie weiß, es ist besser, seine Meinung zu sagen, als den Mund überhaupt nicht aufzutun. Die Arbeit mit ihrem Mann zusammen, dass sie selbstbewusst Selbsttraining, nein, Selbstbewusstseinstraining nennt, hat ihr Leben voll verändert. Ihre ganze Verzagtheit ist einem zielstrebigen Handeln gewichen. Sie kennt jetzt ihren Weg.
Sie hören Radio Horeb. In der Sendereihe Lebenshilfe hören Sie Frau Dr. Ursula Königs-Greven zum Thema Wer bin ich? Was will ich? Sie haben schon sehr ausführlich Ihre Gedanken dazu vorgetragen. Über einen Teil wollten Sie auch noch zu sprechen kommen, nämlich über die Sucht als Erkrankung des Willens.
Ja, ich meine, die Sucht als Erkrankung des Willens ist etwas, was wir ja heute kennen und vielfach in verschiedenster Form durchleben müssen. Und das ist natürlich eine Erkrankung, wo alle Hilfen an sich dann geboten werden müssen. Ich würde eigentlich vielleicht sagen, wir haben ja viele Dinge jetzt schon angesprochen, auch damit praktische Beispiele gegeben. Aber ich denke, dass dieses Wille und Persönlichkeit ein großes Thema ist und dass es eigentlich eine große Hilfe ist, wenn ich in meinem Tagesgeschehen, der so sicher von vielen Notwendigkeiten erfüllt ist, immer wieder mal fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Woran soll ich denken? Wozu muss ich mich entscheiden? Und das ist dann ein inneres Hören. Und wenn ich damit anfange und bereit bin, Erkanntes auch wirklich zu verwirklichen, dann werde ich immer aufmerksamer, dann wird mein Wille immer gestärkter, meine Persönlichkeit immer reifer. Und wenn wir dieses Wort aus dem Psalm 32 hören, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten, dann ist das das Gegenwort zu dem, ich will dich ausspeien aus meinem Munde, mit dem wir angefangen haben. Soweit für heute.
Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Ursula Königs-Greven, zum Thema Wer bin ich, was will ich? Wenn Sie die Sucht ansprechen, dann möchte ich da auch gerne anknüpfen. Persönlichkeit und Wille, das haben Sie uns eindeutig vorgestellt, vor Augen geführt, wie wichtig der Wille ist, ihn überhaupt zu entwickeln, dass er auch Motor ist. Der Wille ist natürlich nicht immer so frei, er ist auch eingeschränkt. Sie sind zum Schluss auch auf Sucht zu sprechen gekommen, also wie wird der Wille fehlgeleitet dadurch, dass er vielleicht gebrochen, krank ist? Jetzt wird ja heute vielfach gesagt, dass die derzeitige Generation sehr verwöhnt, verweichlicht und willensschwach und damit auch suchtanfällig ist. Jugendliche werden viel später reif, weil sie auch viel später Verantwortung übernehmen müssen. Daneben gibt es einen Markt auch an sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Ja? Es gibt nicht mehr die Regeln, die es vielleicht mal zu anderen Zeiten gab, wo man in einem bestimmten Stand geboren wurde und es war ganz klar, dass man da immer blieb. Nein, man kann aufsteigen, man kann quer einsteigen. Es ist einfach ja viel globaler vielleicht auch alles geworden und das macht es natürlich auch schwierig, die Persönlichkeit dann zu einem ja heranzuentwickeln, heranreifen zu lassen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch wichtig, Menschen heute, auch jungen Menschen, etwas an die Hand zu geben, wie Sie es auch getan haben. Sie haben ja beispielsweise auch schon Willensbrecher genannt, schon bei den Kleinkindern. Das Fläschchen mit dem süßen Tee in der Hand, die ständige Verführung, sobald das Kind einen Kummer, einen Schmerz hat, sobald zu einem Trostpflaster dann zu greifen, also zu einer Ersatzhandlung, dass es dann gleich den süßen Tee trinkt, um sich wieder zu beruhigen. Und da beginnt ja auch schon ein bisschen so die Sucht. Also später, das kennen wir alle von uns auch, wenn es uns schlecht geht, dann brauchen wir ein kleines Trostpflaster, etwas Süßes. Das mag bei dem einen ein Glas Wein sein, bei dem anderen vielleicht der Druck auf den Fernseher oder was auch immer. Tatsache ist, dass die kleinen Ablenkungen, Verlockungen heute auch an jeder Ecke auf uns lauern. Ja, die Frage eben, wie können wir in solchen Umständen auch lernen, vielleicht zu verzichten, wenn uns das Schicksal jetzt nicht so ins Haus steht. Ja, wir müssen ja auch nicht das Leid unbedingt herbeisehnen, damit wir daran reifen. Aber umso schwieriger, wie eben da den Willen zu stärken, wie auch zu einem gereiften Menschen dann heranwachsen. Vielleicht können Sie da noch mal etwas dazu sagen, Frau Dr. Königs-Greven.
Ja, ich denke, also es ist natürlich bei allen unseren Ausführungen immer so, so viele Menschen, so viele Schicksale, so viele verschiedene Begabungen, so viele Persönlichkeiten. Das heißt also, wir können immer nur so große Linien vielleicht mal andeuten und dann kann der eine oder andere sich vielleicht darin wiederfinden. Und ich denke, dass es schon wichtig ist, dass wir, wie Sie es auch jetzt genannt haben, Verzichtsleistungen machen, aber natürlich auch immer wieder, dass man dann auch nach der Verzichtsleistung auch wieder etwas Schönes hat. Das heißt, einmal kann ich mich freuen, wenn ich überhaupt was verzichten kann. Und wir nahen uns ja der Fastenzeit. Es ist zum Beispiel wirklich ganz gut, irgendwo ja an einem Punkt anzusetzen, wo es mir schwerfällt, einen Verzicht einzuüben, obwohl keiner von mir das erwartet oder erfordert. Ja, ich denke, das ist zum Beispiel eine Hilfe, wenn ich eben mit dem Süßen oft zu tun habe, weil ich so gerne süß esse, mal zu sagen, das lasse ich in dieser Zeit. Und ich habe ja dieses Gipfelerlebnis angeführt, was ja so diese Bergsteiger lieben. Ich bin selber noch wenig auf solchen Gipfeln gewesen, aber schon. Es ist wirklich dann eine ganz große Freude, nach den Verzichten, nach den Anstrengungen, nach dem, was uns gefordert wird, dann auch genießen zu dürfen. Also das heißt, wir müssen verzichten, vielleicht mal, wenn ich jetzt an junge Menschen denke, auch mal einen Wunsch mir beiseite zu tun, wo ich gerade gerne etwas kaufen möchte, um vielleicht dann, wenn ich das Geld ein bisschen ansammle, mir etwas Größeres und Schöneres leisten zu können.
Hm. Also es geht ja auch
ein bisschen um die Motivation, ja. Hm.
Zwei Hörerinnen haben uns erreicht. Frau Kollett aus Aachen, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich danke der Referentin. Der Vortrag ist ja irgendwie mein Thema und ich habe mich öfters schon damit befasst. Und das Stichwort, weshalb ich mich jetzt gemeldet habe, ist, weil die Referentin eben sagte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das frage ich auch öfters seit einiger Zeit. Aber ich bin mir nicht so ganz klar, ob dann meine Antwort kommt, wenn ich in mich hineinhöre, oder ob Gott dann mir irgendwie klar macht. Woran kann ich das feststellen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie da haben. Aber ich würde so sagen, Sie zeigen in Ihrem Gebet, Sie wollen eigentlich den Willen Gottes tun. Sie können ihn dann nur so tun, wie Sie ihn auch verstehen. Und da ist sicher das eigene eben ganz stark mit drin. Aber wir, wenn wir dann das Gefühl haben, ja, wir haben Frieden darüber, das machen wir, wir haben ja nicht immer so große Entscheidungen, dann geht Gott mit uns. Und wenn wir einen Weg wählen, der vielleicht nicht ganz im Sinne Gottes ist, er kann es korrigieren. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir immer erwarten dürfen, dass wir ganz klar eine Antwort bekommen, sondern Gott will uns ja als Persönlichkeit sehen und erziehen, dass wir selbstständig sind. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ja.
Nicht? Er freut sich sicher, dass Sie sagen, Herr, was soll ich tun? Und dann eine Pause und dann entscheiden Sie und Sie werden Frieden haben oder auch hinterher vielleicht mal erkennen, Mensch, hätte ich doch besser anders gemacht. Ja, das können wir nicht immer ausschließen.
Ja.
Aber die Bereitschaft, das heißt, Ihre Motivation ist, den Willen Gottes zu tun. Dann liegt es an ihm, dass Sie es auch richtig verstehen können.
Das ist gut. Ich frage und bete auch öfters, Herr, was willst du, was ich tun soll? Lehre mich, deinen heiligen Willen für mein Leben zu erkennen.
Ja, und dann wird er Ihnen helfen. Und selbst wenn Sie etwas falsch verstehen, er geht auch diesen Weg mit und kann auch wieder korrigieren und Neues daraus machen. Verstehen Sie, Gott ist so ganz groß und es gibt nicht so, dass er den Finger sagt, jetzt hast du doch wieder mich falsch verstanden, ne?
Ja.
Sondern er geht liebevoll mit und wirft, weil er so groß ist und wir es wollen, wenn wir die Bereitschaft ja haben, er wird uns schon lenken.
Ja.
Auch über vielleicht was falsch verstanden ist. Ich glaube, wir dürfen ganz froh unseren Willen, unseren Weg gehen.
Vielen Dank.
Ja? Dankeschön für Ihre Anfrage. Auf Wiederhören nach Aachen. Vielleicht dazu noch etwas, denn es ist ja sehr schwierig, vielleicht auch sehr schwierig für junge Menschen zu verstehen, für Menschen, die dem Glauben auch nicht so ganz nahe stehen. Wie ist es denn mit diesem Willen Gottes, den ganz als seinen eigenen Willen auch zu erkennen oder anzunehmen? Da gibt es ja oft das Missverständnis, dass man sich selber dabei völlig aufgibt, dass man seine Eigenständigkeit auch ganz und gar seine Identität verlieren würde. Jetzt heißt es ja einerseits, das sagt zum Beispiel auch Romano Guardini in einem Text, die Annahme seiner selbst, ich soll eben sein Wollen, der ich bin, wirklich ich sein wollen und nur ich. Und genau das passiert ja, wenn ich sozusagen mich auch dem Willen Gottes füge, der ja meine Freiheit nie durchkreuzt. Aber dennoch ist es schwierig zu verstehen.
Also ich habe ja diese Stelle aus dem Buch von Frau Bär angeführt, ja, und das war mir eigentlich so wichtig, weil da sie ja eigentlich, sagen wir mal, was ihr Mann erkennt, fehlgeleitet ist. Sie will immer ankommen und sie will auf der anderen Seite, fällt es ihr schwer, Kritik anzunehmen und so weiter. Sie ist tief verunsichert. Ich würde sagen, das ist erstmal die Situation eines jeden jungen Menschen, der erst, sagen wir mal, in der Gruppe seinen Halt findet und anerkannt werden will und da voll mit mittendrin sein möchte, ja. Mhm. Und von da aus eben sind solche Erkenntnisse, die man ja erst als Erwachsenwerdender bekommt, wenn man sich mal also anleuchtet und drüber nachdenkt, warum tue ich etwas oder warum lasse ich mich bestimmen zu etwas, was ich überhaupt gar nicht will. Ja, das ist ja oft der Fall, dass man einfach dem Gruppenzwang sich ergibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, über diese Fragen überhaupt mal nachzudenken, auch in der Schule mit jungen Menschen, mit psychologischer Beratung oder so.
Das Buch, was Sie gerade ansprechen, da wollte eine Hörerin, Frau Kriske, noch einmal genau den Autor wissen. Also der Titel ist Sag nicht Ja, wenn du Nein sagen willst. Ja. Und erschienen ist es bei Goldmann. Vielleicht nennen Sie noch mal genau die Autoren.
Das ist also Herbert Fensterheim und Jeanne Bär. Also Herbert Fensterheim und Jean Bär. Also J-E-A-N Bär, B-A-E-R bei Goldmann erschienen. Ist auch sicher heute noch zu bekommen. Mhm. Gut, sag nicht Ja, wenn du Nein sagen willst. Ein wichtiges Buch. Gibt viele praktische Ratschläge.
Genau, also
noch einmal, dass wir uns über diese Fragen, und es ist ja schön, dass die Psychologie uns auch diese Dinge anbietet, dass wir mal drüber nachdenken, ja, wie handle ich denn eigentlich, was bestimmt mich, was ist meine Motivation und was ist mein Ziel? Will ich nur geliebt werden, nur anerkannt werden und dadurch vielleicht mich auch verbiegen und?
Gut, also noch einmal das Buch Sag nicht Ja, wenn du Nein sagen willst von Herbert Fensterheim und Jean Bär. Mit AI geschrieben an die Frau Kriske, die jetzt auch hoffentlich zuhört und das aufgenommen hat. Ja, der eigene Wille, der ist natürlich wichtig, er ist der Motor unseres Lebens, aber er kann auch manchmal überbetont oder auch zu stark sein. Da gibt es ja auch wieder dieses Für und Wider. Auf der anderen Seite, dass man sich nicht fatalistisch treiben lässt und denkt, man ist sowieso nur eine Fahne im Wind oder ein Grashalm im Wind und die Umstände regeln alles. Die Umstände haben eh alles schon vorherbestimmt. Wie da so ein Mittelweg finden, dass der Eigenwille, auch eigene Wille, nicht zu mächtig wird, dass er so dominant wird, dass der Wille Gottes dann darüber hinaus vielleicht auch verloren geht oder aus dem Blick gerät, weil es gibt ja auch so Kämpfernaturen, die meinen, sie müssten wirklich alles mit ihrem Willen durchboxen.
Ja, also das sind sicher immer unsere Extreme, an denen wir arbeiten müssen. Und der Mensch, dieser Willensmensch, der dann auch vielleicht große Ziele im Leben erreicht, aber wie weit diese Menschen auch lernen müssen, auf andere zu hören, den anderen wahrzunehmen, sich leiten zu lassen im Innern von irgendwelchen Motiven und damit auch von einer, sagen wir mal jetzt mal, religiösen Haltung so zu werden wie Jesus Christus, das ist dieses Bild in uns herauszuarbeiten, das könnte dann ein Vorbild sein. Aber man muss ja dann diese Dinge auch irgendwo mal kennen, man muss die Bibel kennen, man muss Jesus kennen, um zu sagen, ja, so möchte ich auch werden. Das heißt also, an unseren Extremen ist es gut zu arbeiten.
Damit sind wir zum Ende der Lebenshilfe angelangt. Wer bin ich? Was will ich? Darüber haben wir heute gesprochen mit Frau Dr. Ursula Königs-Greven. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren bei Radio Horeb.
Ich danke auch und wünsche allen alles Gute und danke Ihnen auch für Ihre Moderation und für Ihre guten Worte. Einen guten Tag Ihnen.
Dankeschön. Ein Hinweis noch, wenn Sie weitere Informationen möchten, dann können Sie sich gerne an den Hörerservice wenden unter der 0700 75 25 75 25. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.